um Heilung beten. Das ist das Thema meiner Predigt, um Heilung beten. Gebet klang ja schon an im Gottesdienst, auch um Krankheit. Das klang alles an. Manchmal führt Gott das so. Oskar und ich, wir haben vorher gar nicht darüber eigentlich geredet, worum es in der Predigt gehen sollte. Er war ja unterwegs und so ist es dann gekommen. Ich habe zum Thema Gebet etwas gefunden in meinem Lieblingsbuch über das Gebet, also außer der Bibel, dies hier, vom Beten von Ole Hallesbü, schon sehr alt, ich glaube 90 Jahre ist das Buch alt, und der schreibt einfach sehr, sehr tolle Sachen über das Gebet. Dazu ein Vers aus der Offenbarung: Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten, und er mit mir. Ole Hallesbü schreibt dazu: In der ganzen Schrift kenne ich kein Wort, das ein klareres Licht auf das Gebet wirft als dieses. Mir scheint es der Schlüssel zu sein, der die Tür in die heilige Welt des Gebets öffnet. Beten ist Jesus einlassen. Hier hören wir zunächst, dass es nicht unser Gebet ist, das Jesus in Bewegung setzt, sondern es ist Jesus, der uns dazu bewegt, zu beten. Er klopft an. Damit gibt er zu erkennen, dass er zu uns hinein will. Unser Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus bei uns anklopft. Dadurch fällt neues Licht auf das alte Prophetenwort: Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Ja, wahrhaftig, ehe wir rufen, lenkt er unsere Sinne auf die Gabe, die er uns schon vorausbestimmt hat. Er klopft an, um uns zu bewegen, durch Beten bereit zu werden, die uns zugedachte Gabe anzunehmen. Schon immer hat man das Gebet als Atemholen der Seele bezeichnet, ein ausgezeichnetes Bild. Die Luft, die unser Körper braucht, umgibt uns von allen Seiten. Und diese Luft sucht in uns einzudringen. Es ist bekanntlich schwerer, die Luft anzuhalten, als zu atmen. Denn wir brauchen nur unsere Atemorgane offen zu halten und dann geht die Luft in unsere Lunge und tut ihren lebensspendenden Dienst für den ganzen Körper. Die Luft, die unsere Seele braucht, umgibt uns alle jederzeit und von allen Seiten. Gott umgibt uns in Christus von allen Seiten mit seiner mannigfaltigen und vollkommen ausreichenden Gnade. Wir brauchen nur unsere Seele zu öffnen. Und nun ist das Gebet das Organ, durch das wir Christus in unsere welke und dürre Seele aufnehmen. Ich hätte gut Lust, noch eine ganze Weile weiter vorzulesen, weil ich denke einfach, es bringt Licht in unser Verständnis von Jesus und vom Gebet. Nur so als Anfang dieser Predigt. Es ist der letzte Abschnitt aus dem Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 13. Und Jakobus schreibt: Wer unter euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Da steckt eine ganze Menge drin über das Gebet. Zunächst mal, es ist hier von drei Arten des Gebets die Rede. Drei Arten des Gebets. Einmal das Gebet für uns selber. Ich könnte laufend für mich beten. Mir fällt immer etwas ein. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von uns hat nichts Schweres zu ertragen? Wenn ich in die Runde gucke, da sehe ich ganz, ganz viel, viel Schweres, auch wenn es euch nicht auf die Stirn geschrieben ist. Einiges weiß ich davon. Dann betet doch. Zweitens, das Gebet der Ältesten für uns. Wir haben seit der neuen Gemeindeordnung offiziell nicht mehr den Titel Älteste, aber es geht hier nicht um Titel. Es geht um Personen, die die Gemeinde repräsentieren. Sagen wir die Mitglieder der Gemeindeleitung, wir sechs. Wenn wir echt krank sind, wer von euch krank ist, der soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Normale ist nicht, wegen einer Krankheit in eine andere Gemeinde zu gehen, um dort um Heilung zu beten. Das kann man auch machen. Das Normale ist, in die eigene Gemeinde zu gehen, die eigenen Ältesten zu rufen. Wir sind eine Familie. Und in der Familie tragen wir auch Krankheiten miteinander und bringen sie vor den Herrn. Ausnahme ist, wenn es in der eigenen Gemeinde nicht möglich ist. Wenn dieses Gebet in der eigenen Gemeinde nicht gepflegt wird, dann, ja, dann bleibt oft nichts anderes übrig, als in eine andere Gemeinde zu gehen. Und drittens, das Gebet füreinander, die Fürbitte, die wir heute praktizieren im Gottesdienst, die wir immer wieder praktizieren. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet, steht in Vers 16. Im Gottesdienst beten wir füreinander, auch nachher wieder. Wir haben einen Gebetskreis, der sich am Montag trifft. Dem kann man Gebetsanliegen mitteilen. Da beten wir füreinander. Wir haben auch eine Gebetskette. Wer akute Nöte hat, der darf bei mir anrufen und ich gebe das Anliegen gerne in die Gebetskette hinein. Und es sind dann etwa 15 Personen, die für dich eigens beten. Wann soll man beten? Wann soll man Luft holen? Immer, oder? Ich würde nicht empfehlen, damit aufzuhören. Wann soll man also beten? Eigentlich immer. Der Abschnitt sagt nicht nur wie, sondern auch wann wir beten sollen und vier ganz besondere Situationen werden genannt. Also beten eigentlich immer, aber vier ganz besondere Situationen. Wenn wir Schweres zu ertragen haben, wenn wir glücklich sind, wenn wir krank sind, wenn wir uns verfehlt haben. Das Leben ist manchmal wie eine Achterbahn. Wir merken so richtig, wie es rauf und runter geht. Oh, geht es uns schlecht. Und am nächsten Tag geht es uns super gut. Wenn es uns schlecht geht, beten wir. Und dann geht es uns super gut, dann beten wir nicht mehr. Eigentlich schade. Rauf und runter. Aber beten sollen wir immer. Alles unter die Lupe genommen. Beten, wenn wir Schweres zu ertragen haben. Vers 13a. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Guter Anlass. Das ist eine klare Ansage. Es kann jedes erdenkliche Leiden sein. Manchmal denke ich so, wenn Anrufe kommen für die Gebetskette, ah, schon wieder eine Krankheit. Es hat kaum ein Anliegen gegeben für die Gebetskette, was nicht eine Krankheit war. Wenn ich so zurückblicke, die letzten Jahre. Eigentlich schade, wo doch so vieles ist, was uns manchmal das Herz schwer macht. Liebeskummer. Ja gut, okay, vielleicht ist es nicht gerade gut für die Gebetskette, aber es gibt ja viele, viele Sachen, die wir in die Gebetskette hineingeben können. Krankheit, Verlust, Trauer, seelische Verletzungen, Ängste, bevorstehender Tod, Verfolgung. Also die Liste ist unendlich. Alles, alles ist hier mit gemeint, wenn wir Schweres zu ertragen haben. Auch wenn die Werbung etwas anderes sagt, Leiden ist etwas völlig Normales in unserem Leben. Es ist nicht der Ausnahmezustand, sondern ja, das tägliche Brot. Und obwohl uns das klar ist, versinken wir leicht in Selbstmitleid und wir sagen, warum muss ausgerechnet mir das passieren? Das passiert uns allen. Da werden wir aggressiv oder depressiv oder etwas in der Richtung, anstatt dass wir die Anweisung, die klare Ansage befolgen und beten. Wenn der Druck größer ist, als was wir tragen können, dann sagt Jakobus, betet doch. Und das zweite, beten, wenn wir glücklich sind. Also Loblieder singen, was eigentlich das Gleiche ist. Das sind ja gesungene Gebete. Loblieder, wen loben wir denn da? Ja, wir loben unseren Herrn, wir loben Gott. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Freud und Leid liegen dicht beieinander. Und jeden Sonntag, auch heute wieder, ist Freud und Leid vorhanden hier. Hier in diesem Raum. Wir haben tolle Nachrichten hier gehabt. Wir haben schwere Nachrichten hier gehabt. Gott schenkt uns einen Ausgleich. Nach Regen kommt Sonnenschein. Das ist eine Binsenwahrheit. Aber sie ist eben doch wahr. Sie gehört auch dazu. Und wenn wir in Notzeiten beten, dann sollten wir das auf jeden Fall auch tun, wenn es uns gut geht und Gott loben dafür. Fröhlich heißt frei von jeder Form von Ärger. Wenn wir so drauf sind, dann ist uns aufgegeben, Danklieder zu singen, unseren Dank Gott zu bringen, der so treu ist, der unseren Mangel ausfüllt, wie wir es gerade eben gesungen haben in der letzten Strophe des letzten Liedes. Das ist kein Kann, das ist ein Muss. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir oberflächlich und undankbar. Also beten, wenn es uns schlecht geht, loben, wenn es uns gut geht. Aber was ist bei Krankheit? Ja, beten, wenn wir krank sind. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das ist der Grund, warum ich dieses Fläschchen hier mitgebracht habe. Das ist meine Ölflasche. Also ehrlich, wir machen das wirklich. Das steht in der Bibel und wir machen das auch tatsächlich so. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, na ja, das ist halt so ein alter Brauch, aber wird ja nicht mehr praktiziert, wie so manches nicht mehr praktiziert wird. Doch, wir praktizieren es. Wir kommen, wir beten mit den Kranken, wir salben sie mit Öl. Übrigens ganz normales Öl, Olivenöl, nichts Abgedrehtes. Ihr Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Es ist ein Prozess in vier Schritten, wenn wir das jetzt mal, wenn wir so im Ackergang da durchgehen, also nicht im vierten Gang, sondern im ersten Gang. Ein Prozess in vier Schritten. Der Kranke ruft die Ältesten zu sich. Ich habe es hier in Anführungszeichen, ist klar warum, ne? Weil wir nicht diese offizielle Funktion Älteste haben, sondern weil mit Älteste hier gemeint ist, die Repräsentanten der Gemeinde. Darum geht's. Der Kranke ruft die Ältesten zu sich, wobei krank auch sehr viel bedeuten kann hier. Ich habe ja, wie gesagt, schon manchmal das Gefühl, dass wir nur physische Krankheiten im Blick haben, aber es gibt auch andere Krankheiten, Depressionen bis hin zu Suizidgefährdung. Auch das ist eine Krankheit. Wir sind auch für anderes da, für emotionale Leiden, Probleme. Wir sind auch da für Weisheit bei Entscheidungen. Haben wir auch schon gelesen im Jakobusbrief, wir sollen auch um Weisheit bitten, wenn uns Weisheit fehlt. Alles, was zu schwer geworden ist, als dass ein Einzelner es alleine getragen kann. Dafür ist die Gemeinde da. Die Ältesten sind die Repräsentanten der Gemeinde. Sie haben nicht notwendig eine besondere Begabung, Kranken zu heilen. Jedenfalls nicht hier an dieser Stelle. Es gibt es auch, es gibt eine besondere Begabung, Kranke zu heilen. Aber hier sind ganz normale Feld-, Wald- und Wiesenälteste gemeint. Zweiter Schritt. Ah ja, nochmal zum ersten. Ist mir aufgefallen, der Kranke ruft die Ältesten. Merkt ihr was? Die Ältesten kommen nicht automatisch und klappern alle ab und fragen, bist du krank, brauchst du Fürbitte? Sondern es ist die Initiative des Kranken. Ich möchte, dass meine Ältesten für mich beten. Und dann kommen sie. Initiative liegt zunächst einmal bei dem Kranken. So, aber jetzt geht's weiter. Die Ältesten besuchen den Kranken. Jawohl, das machen sie tatsächlich. Mehrere, vielleicht zwei oder auch drei. Da liegt eine ganz besondere Verheißung drauf. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Wenn sie persönlich hingehen, dann können sie einfach viel, viel hautnaher mitempfinden, um was es geht, was los ist. Und das Gebet, weiß ich aus Erfahrung, ist automatisch ernsthafter, wenn ich vor einem Kranken stehe, ihn sehe, als wenn ich nur so über Telefon höre, der und der ist krank, ich soll jetzt für ihn beten. Und wenn die Ältesten kommen, zeigt das natürlich den Kranken, du lieber Kranker, du kannst vielleicht nicht mehr in den Gottesdienst kommen, weil du schwach geworden bist. Aber die Gemeinde hat dich nicht vergessen. Du bist nach wie vor in ihrer Mitte, du bist ein Teil der Gemeinde. Der dritte Schritt, die Ältesten beten und salben mit Öl. Wenn die Ältesten beten kommen, sollen sie den Kranken mit Öl, buchstäblich steht da, einreiben. Gängig war damals das Olivenöl. Das ist kein besonderes Öl, das kann man im Supermarkt kaufen. Da liegt auch keine besondere Kraft in diesem Öl drin, aber es ist natürlich ein Zeichen. Öl ist Zeichen für etwas. Öl ist in der Bibel ein Symbol für Kraft und für Vitalität. Kennt ihr noch den Psalm 23? Da ist von Öl die Rede, oder? Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also das ist ein Bild der Kraft. Könige wurden gesalbt als Zeichen der Zurüstung durch Gott. Mit dem Öl erinnere ich daran, dass die Heilung, diese Kraft nicht von mir kommt. Als weil ich Ältester bin. Ich bin jetzt Ältester oder Pastor oder weiß was. Und ich erhebe meine Stimme auf eine bestimmte Art und Weise und lege die Hand auf und dann fließt Heilung durch meine Finger in den Körper hinein. Darum geht es gar nicht. Öl ist das Zeichen dafür, dass Gott wirkt. Das Öl sagt dem Kranken, Gott ist da, er ist dein Arzt. Im Namen des Herrn sollen sie ja gesalbt werden. Der Name ist der Sitz der Kraft. Wo der Name des Herrn ist, da wirkt seine Kraft. Da geschieht etwas. Da kann geholfen werden. Die Kraft zum Aufrichten ist nicht in den Ältesten, nicht im Öl, nicht in den Gebeten, sondern im Namen des Herrn. Hier liegt der Schwerpunkt. Er ist schon da, er umgibt uns. Wir brauchen nur aufmachen und er kommt rein, wie ich es anfangs vorgelesen habe. Viertens, die Heilung, ihr Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der vierte Schritt ist das Ergebnis der ersten drei Schritte, Heilung des Kranken. Jakobus nennt die Fürbitte der Ältesten ganz interessant hier, Gebet des Glaubens. Das ist ein seltsamer Ausdruck, kommt nur einmal im Neuen Testament vor, das Gebet des Glaubens. Seltsam. Die Basis für jedes Gebet ist doch Glaube, oder? Ich meine, wenn wir nicht glauben würden, würden wir doch nicht beten. Das versteht sich doch von selber, braucht man doch nicht sagen, das Gebet des Glaubens. Wenn ich nicht glauben würde, würde ich nicht beten. Wenn die Ältesten beten, dann müssen sie Vertrauen haben, dass Gott alles tun kann und will, was die Situation erfordert. Das ist ganz klar. Vielleicht bedeutet Glaube hier so etwas wie, was wir schon an anderer Stelle finden im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, da ist von einer Gabe die Rede, die Glauben heißt. In 1. Korinther 12, Vers 9 steht, derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft, so sagt die gute Nachricht, sie sagt nicht Glaube, sondern Glaubenskraft, aber Glaube steht da eigentlich. Sie gibt dem einen besondere Glaubenskraft, und dem anderen die Kraft zu heilen. Also es gibt natürlich den Glauben, den wir alle brauchen, der rettet, der so die Verbindung darstellt zwischen Gott und uns. Aber darüber hinaus gibt es auch eine Gabe des Glaubens, der nicht nur auf das vertrauensvolle Verhältnis zu Gott als Vater und Arzt sich bezieht, das haben wir hoffentlich, dass wir glauben, Gott ist mein Vater, der sorgt sich um mich, sondern auch ganz gewiss mit Heilung rechnet. Rechnen wir mit Heilung? Ich tue es nicht immer, weil ich weiß, dass es unterschiedliche Krankheiten gibt. Es gibt eine Krankheit zum Tode, zum Beispiel. Es ist ja klar, dass wir alle einmal sterben werden. Und sehr oft, wenn es nicht gerade ein Unfall ist, ist vorher eine Krankheit. Und egal, ob wir noch so begabt sind, was Heilen angeht, wird es immer am Ende doch, werden wir sterben. Ja, sonst würde ja jemand, der so eine Gabe des Heilens hat, in jedem Fall verhindern können, dass jemand stirbt. Aber wir müssen alle sterben. Es gibt eine Krankheit zum Tode. Gott weiß eine Zeit, wo wir alle nach Hause gehen müssen. Das ist so. Wir alle. Und das wird nicht abgebogen werden können. Das ist in Gottes Willen so drin. Manchmal gibt es auch eine Krankheit, die bleiben soll, aus erzieherischen Gründen. Auch davon lesen wir im Neuen Testament bei Paulus, der krank war und der sich entsetzlich gequält hat und Gott gebeten hat, Herr, bitte hilf mir doch. Und Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Aber dann gibt es eben auch Krankheiten, wo zunächst mal die Vermutung gilt, Gott wird heilen. Gott wird seine Herrlichkeit erweisen an diesen Kranken. Er wird ihn aufrichten und er wird wieder fit werden. Und wenn einer die Gabe hat, das zu erkennen, hier ist nicht eine Krankheit zum Tode, nicht eine Krankheit zur Erziehung, sondern hier ist eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes, weil eine Heilung passieren soll. Das nenne ich Gabe des Glaubens. Wenn es uns schlecht geht, haben wir zu beten. Wenn es uns gut geht, haben wir zu danken. Wenn wir krank sind, im weitesten Sinne des Wortes, aber so schlimm, dass wir nicht mehr aus dem Haus kommen, nicht mehr aus dem Bett finden, haben wir die Ältesten zu rufen. Eins fehlt noch, wovon der Text redet. Vielleicht das Unangenehmste, ihr merkt, ich habe mir das bis zum Schluss aufgehoben hier. Beten, wenn wir Sünde haben. Der Herr wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Also, er wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Und in meinem Konzept, ihr könnt das nicht sehen, habe ich wenn mit ganz fett gedruckt, weil das wirklich so gemeint ist. Es gibt manchmal eine Beziehung zwischen physischem Leiden und Sünde. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Sünde kann auch Mitursache von Krankheiten sein. Kann einen Anteil an dem Krankheitsbild haben. König David hat das erlebt. Er schreibt in seinem Psalm 32, als ich die Sünde ignorieren wollte, als ich sie verschweigen wollte, da hat er Lähmung, da verdorrten meine Gebeine, da ist er gelähmt worden. Ganz gefährlich. Oder Bekennen ist ein wichtiger Schritt zur Heilung. Gott zugeben, ja, du hast recht, ich weiß es, ich habe mich verfehlt. Und wenigstens den Menschen, die unmittelbar mit betroffen sind, ihnen zu sagen, du, ich will nicht um den heißen Brei rumreden, ich habe mich verfehlt an dir, ich habe mich versündigt und ich bekenne dir das. Bekennt einander eure Sünden. Auf Zigarettenschachteln finden sich Warnhinweise für die Konsumenten. Auf die Sünde gehört sowas eigentlich auch. Ist aber noch nicht erfunden. Es ist ein Irrweg, die Sünde zu rechtfertigen. Es ist ein Irrweg, die Sünde zu ignorieren, Schwamm drüber. Oder zu sagen, es wächst schon Gras drüber. Es ist ein Irrweg, die Sünde runterzuspielen oder zu sagen, hat ja keiner was gemerkt. Einer hat immer was gemerkt. Und ich werde auch was merken. Wenn du weißt, dass du zurzeit etwas falsch machst, dann bekenne es vor Gott, aber vielleicht auch vor jemandem, dem du vertraust. Mach das. Es ist völlig zwecklos, für eine Heilung zu beten, vielleicht sogar die Ältesten kommen zu lassen, wenn Sünde im Spiel ist und die nicht bekannt wird. Da wird nichts passieren. Wenn ich gerufen werde und ich halte es für möglich, dass da so etwas sein könnte, dann frage ich nach, ob dem Betroffenen irgendetwas bewusst ist, was eine Heilung blockieren könnte. Habe ich sehr oft schon gemacht. Manchmal auch nicht, wo ich wusste, es ist nichts da, aber in den meisten Fällen frage ich so. Nicht um jemandem was ans Zeug zu flicken, nur um alle Ursachen auszuschalten. Egal welche Krankheit, man erfährt Heilung, fast dogmatisch. Fakt ist, dass nicht jeder, für den wir beten oder den wir salben, geheilt wird. Da kann man unterschiedlich mit umgehen. Aber wahrscheinlich stellt uns keine Erklärung wirklich zufrieden. Das, was mir hilft, ist eben, dass es diese 3 verschiedenen Arten von Krankheiten gibt. Und die eine, die wird Gott auf jeden Fall heilen, wenn wir im Glauben kommen. Ein Gedanke, ein biblischer Gedanke, der mir noch gekommen ist, könnte es auch sein, dass Glaube heißt, ich bin bereit, Gott zu dienen. Glaube ist die Absicht zur Tat. Glaube ist in der Liebe tätig. Und wenn das Gebet des Glaubens, wenn davon die Rede ist, dann heißt das, ich bete mit der Einstellung, wenn Gott mir wieder Heilung schenkt, dass ich laufen kann, dass ich diese Beine hier nicht nur zum Joggen benutze oder auch für den Weg ins Fitnesscenter oder ins Einkaufszentrum, sondern dass diese Beine dazu dienen, Gottes gute Nachricht weiterzutragen. Das ist ein Gebet des Glaubens. Ich habe gehört von einer Indonesierin, die hat für Kranke gebetet, die hat gesagt, heile ihn, schenk ihm Augenlicht, dass sie die Wunder deiner Schöpfung sehen und dich darüber preisen. Das ist ein Gebet des Glaubens. Sind wir bereit, wenn wir Heilung bekommen, dann auch wirklich mit dem, was wir geschenkt bekommen haben, Gott zu dienen? Wie können wir für die Kranken beten? Könnte doch sein, dass wir plötzlich gefragt werden. Da war es schon. Ich habe es nicht mehr als auf der Präsentation. Erstens mutig. Gott kann viel mehr, als wir für möglich halten. Zweitens beharrlich. Bleib dran. Das beharrliche Gebet ist unglaublich machtvoll. Und drittens demütig. Gott hat in jeder Situation viel mehr Durchblick als wir. Und mit Glauben. Mit Vertrauen in Gott. Zum Schluss, ja, eine kleine Geschichte, die so ähnlich ist wie deine Geschichte mit den Regenschirmen, fiel mir dazu auf. Das ist eine Geschichte von Hudson Taylor, dem Gründer der China Inland Mission, der im vorvergangenen Jahrhundert gelebt hat. Als Hudson Taylor das erste Mal nach China reiste, fuhr er mit einem Segler. Als das Schiff sich der Straße von Malakka näherte, ist keine echte Straße, ist so eine Meeresenge, bei Singapur, klopfte jemand heftig an die Kabinentür. Herein. Ja, der Kapitän stand vor der Tür. Mr. Taylor, wir haben Flaute. Wir treiben auf eine Insel mit heidnischer Bevölkerung zu. Ich fürchte, es sind Kannibalen. Was kann ich für Sie tun? Fragte Taylor. Soviel ich weiß, glauben Sie an Gott. Ich möchte, dass Sie um Wind bitten. Taylor antwortete, in Ordnung, Herr Kapitän, mache ich, aber Sie müssen jetzt die Segel setzen. Der Kapitän war aufgebracht. Warum das? Das ist lächerlich. Es weht nicht die geringste Brise. Die Seeleute werden mich für verrückt erklären. Trotzdem war der Kapitän schließlich einverstanden, er ließ sich überreden. 45 Minuten später kam er zurück, klopfte wieder an die Tür, fand den Missionar immer noch auf Knien betend und sagte, Herr Taylor, Sie dürfen jetzt wieder aufstehen. Wir haben mehr Wind, als wir gebrauchen können. Und das wünsche ich euch, dass ihr die Segel setzt und dass ihr betet. Amen.